7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 1. November. Wir biegen auf die letzten knapp 9 Wochen des Jahres ein und die bevorstehende 45. Kalenderwoche hat es in sich. Sie steht nicht nur im Zeichen der Quartalsberichtssaison, sondern auch einiger Themen darüber hinaus. In den nächsten etwa 20 Minuten befassen wir uns unter anderem mit den geldpolitischen Sitzungen der Bank of England und der Federal Reserve sowie mit den Zahlenvorlagen von Commerzbank und Siemens Healthineers. Und natürlich haben wir auch die anstehenden US-Wahlen im Blick. Im besonderen Fokus der Märkte steht jedoch schon seit Wochen auch die Automobilindustrie. In der kommenden Woche legt BMW die Quartalsbilanz vor und diesem Thema schenken wir heute besondere Aufmerksamkeit. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Kroneck, Redakteur aus der Süddeutschen Redaktion, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Bevor wir uns aber mit den Terminen der kommenden Woche beschäftigen, möchte ich kurz zurückblicken auf ein Thema, das in dieser Woche für viel Aufsehen gesorgt hat und in gewisser Weise auch die nächste Woche prägen wird, nämlich die Automobilindustrie. Denn vorgestern hat VW Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die haben es in sich. Damit zusammenhängt stand aber auch der verschärfte Sparkurs im Zentrum der Diskussion, denn am Montag hieß es nach Darstellung der Arbeitnehmervertreter, es stünden bei Volkswagen mindestens 3 deutsche Werke und zehntausende Stellen auf der Kippe. Im Zuge der Sparpläne des Vorstands sollen zudem die weiteren Standorte geschrumpft, Tätigkeiten ins Ausland verlagert oder extern vergeben, sowie Entgelteinbußen von 18% für Werksbeschäftigte durchgesetzt werden. Angesichts dessen sprachen Arbeitnehmervertreter von Kahlschlagplänen in historischen Dimensionen. Und dann kamen, wie gesagt, vorgestern die Zahlen zum dritten Quartal und der operative Gewinn von Volkswagen ist darin stärker als erwartet eingebrochen. Nun dringt der Autobauer auf massive Kostensenkungen. Bei VW ist das operative Ergebnis im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um rund 42% auf 2,86 Milliarden Euro abgesackt. Das Unternehmen verfehlte damit den selbst erfassten Analystenkonsens von 2,93 Milliarden Euro um 2,5%. Gleichwohl seien die Quartalszahlen besser als befürchtet ausgefallen, so meint zumindest die Investmentbank Stifel. Volkswagen bekräftigte die am 27. September reduzierten Volumen- und Finanzziele für 2024, die einen Rückgang bei den Auslieferungen um etwa 2,6% auf rund 9 Millionen Fahrzeuge vorsehen. Im Vorjahr waren es noch 9,24 Millionen gewesen. Beim Umsatz geht es um knapp 1% runter auf rund 320 Milliarden Euro nach 322,3 Milliarden im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis soll es einen Rückgang um etwa ein Fünftel auf rund 18 Milliarden Euro geben. Da standen im Vorjahr noch 22,6 Milliarden Euro zu Buche. Und die operative Umsatzrendite des Konzerns soll bei 5,6% landen, nach zuletzt 7%. Mit Blick auf das dritte und voraussichtlich schwächste Quartal im laufenden Geschäftsjahr mit einer Umsatzrendite von 3,6% hieß es bei Bernstein Research, der operative Gewinn im dritten Quartal habe den Konsens verfehlt, doch die Ergebnisse lieferten dem Management keine zusätzliche Munition für Argumente, dass in Deutschland Kostensenkungen in historischem Ausmaß erforderlich seien. Die Quartalszahlen wurden derweil unmittelbar vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde zum VW-Haustarifvertrag veröffentlicht. Die IG Metall rief VW zu offenen Verhandlungen über die Zukunft aller 10 deutschen Standorte auf. Andernfalls werde man, Zitat, die weitere Eskalation planen müssen. Streiks sind nach dem Ende der Friedenspflicht ab 1. Dezember möglich. Nun aber zur anstehenden Woche und da bleiben wir bei der Automobilindustrie, wenden aber unseren Blick jetzt BMW zu. Und hierzu begrüße ich Stefan Kroneck, Redakteur aus München. Hallo Stefan.
Hallo Franz.
Stefan, wie erwähnt läuft es ja bei Volkswagen richtig schlecht, auch Mercedes-Benz muss kämpfen. Wie sieht es denn bei BMW aus? Befindet sich das Unternehmen ebenfalls in der Krise?
Also hierzu kann man nur sagen, ein klares Nein. BMW befindet sich nicht in einer Existenzkrise und schon gar nicht in einer strukturellen Krise, wie es bei Volkswagen der Fall ist. Bei VW handelt es sich um eine eher selbstverschuldete Krise. 3 von 10 Werke in Deutschland werden von Volkswagen geschlossen. Das ist ein Hammer. VW hat sich eigentlich für einen falschen Weg entschieden. Statt wie BMW Autos mit herkömmlichen Verbrennermotoren und Elektroautos auf einem Band zu fertigen, wollte VW ganz klar seine batteriebetriebenen Pkw in separaten Werken gesondert entmontieren. Das ging schief, da die Nachfrage nicht mithielt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für den Markenkonzern in Wolfsburg. BMW war selbst so klug, diesen Fehler nicht zu machen, wie die Kollegen von Volkswagen. Der Münchner Autobauer hält an seinem Konzept der Technologieoffenheit fest. Das heißt, er produziert Autos, Elektroautos und Autos mit herkömmlichen Verbrennermotoren mit unterschiedlichen Antrieben auf einem Band. Das heißt, BMW orientiert sich in der Nachfrage nach dem Bedarf der Kunden und nicht nur nach den eigenen Vorstellungen, wie es ausschauen sollte, was eher das Konzept von Volkswagen ist und was sich der Vorstand eigentlich wünscht von Volkswagen. Das macht den Unterschied zwischen beiden Unternehmen aus. Die einen können es, die anderen können es halt nicht. Und BMW hat einfach den Vorteil, dass es schon lange diese Erfahrung gemacht hat, auch in der Transformation zur Elektromobilität. Und deswegen sind die, was Vertrieb und Produktion angeht, auch die Modellpolitik nicht so falsch unterwegs wie Volkswagen. Das ist der Unterschied.
Okay, aber auch bei BMW läuft ja nicht alles total rund. Also man kann ja von der Autoindustrie zurzeit sagen, dass es insgesamt mau aussieht. Nochmal zu der Branche hierzulande insgesamt. Wo drückt denn der Schuh bei den börsennotierten deutschen Autoherstellern?
BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen sind sich in manchen Punkten ähnlich. Sie haben operative Probleme. Das größte derzeit in Deutschland bestehende Problem für das Trio ist die verhaltene Nachfrage nach Elektroautos. Schuld daran ist vor allem die Politik, die mit erratischem Verhalten private Haushalte verunsichert. Man kann einfach nicht auf Grundlage dieses Hin und Hers gut planen. Deswegen ist der private Konsum auf diesem Feld der langlebigen Konsumgüter, was ja nun mal Autos sind, zurückhaltend. Das ist der entscheidende Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der größte Einzelmarkt China halt eine Konjunkturschwäche derzeit durchmacht. Das trifft auch das Segment nicht nur der Massenhersteller, wie Volkswagen es nun mal ist, sondern auch der Premium-Anbieter wie BMW und Mercedes-Benz. Da geht halt derzeit viel Geld verloren, weil die Kapazitäten auch vor Ort, die Produktionskapazitäten in China der drei Unternehmen nicht voll ausgelastet sind. Die verlieren eher tendenziell Geld oder bestenfalls arbeiten sie am Break-Even, meiner Meinung nach. Und zudem kommt noch der innerchinesische Wettbewerb, weil Peking fördert immer mehr Autobauer, eigene chinesische Autobauer auf dem Feld der Elektromobilität. Dadurch wächst der Druck, der Konkurrenzdruck. Und die goldenen Zeiten der deutschen Autobauer in China sind längst vorüber.
Okay, dann lass uns konkret bei BMW nochmal im Detail schauen. Die haben ja auch spezifische Probleme und Herausforderungen. Was ist bei den Zahlen zum dritten Quartal, die kommende Woche anstehen, zu erwarten?
Ja, die Zahlen wären sicherlich im Kerngeschäft, also im Automobilsektor, schlecht ausfallen. Grund sind hohe Mehrkosten. Diese Mehrkosten sind ein vor allem externer Faktor. BMW hatte nämlich im September dieses Jahres eine Gewinnwarnung abgegeben, dahingehend, dass Continental falsche, fehlerhafte Bremsen geliefert hatte. Das betraf insgesamt 1,5 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW und ich glaube auch Mini. Und das kostet nach Angaben von BMW einen Betrag in einer dreistelligen Millionenhöhe. Und das belastet natürlich das operative Ergebnis im dritten Quartal.
Gut, aber wie wird es dann im vierten Quartal, im Jahresschlussquartal aussehen? Ist da schon eine Voraussage möglich?
Aufgrund dieses Effekts im dritten Quartal, dieser Sonderfaktoren, dieser Sonderbelastung, wird das vierte laufende Quartal, das Jahresschlussquartal, sicherlich besser laufen, weil diese Sonderkosten im vierten Quartal entfallen. Deswegen ist damit zu rechnen, dass BMW eine bessere Marge erzielt im Kerngeschäft und auch nominell ein höheres Ergebnis erwirtschaftet als im dritten Quartal.
Und wenn wir weiter vorausschauen, was ist denn die Erwartung für 2025?
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Erstmal, wie es in China läuft, wie es in Deutschland läuft und wie es auf dem Weltmarkt läuft. Da gibt es gewisse Unsicherheitsfaktoren. Fakt ist, dass das China-Geschäft weiterhin schwierig bleiben wird. Da sollte man sich keine Illusion machen, dass das 2025 alles besser wird. Im Gegenteil, meine persönliche Erwartung ist, dass es noch stärker im Wettbewerb zugeht, dass der Druck noch weiter wächst. Das ist jetzt keine schöne Perspektive für die deutschen Autohersteller. Aber sie haben jahrelang, fast über eine Dekade, sehr gut verdient. Die fetten Jahre sind vorbei und sie müssen jetzt auch mit diesem Gegendruck lernen, fertig zu werden. Das war absehbar und das wussten die Autohersteller in Deutschland auch selbst, dass die goldenen Zeiten irgendwann mal zu Ende gehen. Der andere Punkt ist, die Elektromobilität in Deutschland selbst ist ein Risikofaktor, weil einfach weiterhin nicht das Geschäft planbar ist. Berlin druckst herum, einmal hü, einmal hot, das verunsichert weiterhin die Verbraucher, die Endverbraucher, die Konsumenten. Insofern hat man halt die Probleme, die man 2024 hat, sicherlich auch im nächsten Jahr. Insofern ist zu sagen, könnte man salopp sagen, es wird auch 2024, 2025 ein Jahr des Übergangs werden.
Okay, ja, vielen Dank, Stefan. Also dann sind wir gespannt, wie die einzelnen Autobauer diesen Übergang bewältigen werden. Da ist ja noch einiges zu tun und einiges davon wirst du sicher in deiner Berichterstattung begleiten. Danke nochmal.
Ja, sehr gerne, Franz. Danke.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Am kommenden Dienstag ist es soweit. Die USA wählen ihren neuen Präsidenten oder in diesem Fall vielleicht ihre neue Präsidentin. Kamala Harris von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern liefern sich ein Duell, das spannender kaum sein könnte. Die letzten Umfragen besagen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Harris liegt national zwar leicht vorne, aber entscheidend sind ja bekanntlich die Swing States, also die Staaten, die mal so oder mal so wählen und somit letztlich die Wahl entscheiden. Und hier geht's zu wie beim Tennismatch, bei dem der Ball von einer Seite zur anderen springt. Ein Tag sieht es so aus, als hätten die Demokraten die Nase vorn, am nächsten Tag liegen die Republikaner plötzlich vorne. Ob es am Wahlabend überhaupt ein klares Ergebnis gibt, steht in den Sternen. Und es geht nicht nur um die US-Präsidentschaft, auch der Kongress wird gewählt. Die Analysten spekulieren bereits, im Senat könnten die Republikaner die Mehrheit von den Demokraten übernehmen, während die Demokraten im Repräsentantenhaus auf einen kleinen Machtgewinn hoffen. Es könnte also gut sein, dass der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin am Ende mit einem gespaltenen Kongress regieren muss. Für Spannung ist also in jedem Fall gesorgt und hoffen wir mal, dass es kein übles Nachspiel gibt. Ebenfalls am Mittwoch präsentiert Siemens Healthineers Zahlen, allerdings die Jahreszahlen. Und die Erwartungen, die sind, sagen wir mal, gemischt. Das Medizintechnikunternehmen hat noch eine kleine Scharte auszuwetzen, die bei den letzten Zahlen für reichlich Frust gesorgt hat. Vor allem das Geschäft in China, das sich weniger dynamisch entwickelt hat als erhofft, hat im August bei der Vorlage der 9-Monats-Zahlen ziemlich enttäuscht. Damals war zwar für das vierte Quartal Besserung in Aussicht gestellt worden, aber so eine Stabilisierung ist bekanntlich leichter gesagt als getan. Doch jetzt, 3 Monate später, scheint es tatsächlich eine kleine Erholung zu geben, allerdings nur im Vergleich zum schwachen dritten Quartal, nicht zum Vorjahreszeitraum. China bleibt also weiterhin ein heißes Thema, nicht nur für Siemens Healthineers, sondern für die ganze deutsche Industrie. Denn wenn es in China klemmt, dann klemmt es oft auch hierzulande. Aber nicht alles sieht düster aus. Für das Geschäft mit bildgebenden Systemen, also die Geräte, die in der Radiologie und für MRTs eingesetzt werden, könnten sie eine ordentliche Margensteigerung präsentieren. Das könnte der Aktie einen Schub geben. Nach dem Hoch und Runter der letzten Monate könnte das den Kurs tatsächlich ein bisschen stabilisieren. Und dann wäre da noch das Diagnostikgeschäft, das gerade einem Umbau unterzogen wird. Die Investoren hoffen auf positive Updates zu diesem Thema, denn wenn dieser Umbau wie geplant läuft, könnte das Unternehmen hier einen weiteren Wachstumsschub erleben. Am Donnerstag geht es dann um Zinspolitik. Denn die Bank of England gibt die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Sitzung bekannt und die Spannung ist hoch. Denn es sieht so aus, als würde die Bank of England den Leitzins tatsächlich um weitere 25 Basispunkte senken, also auf 4,75%. Diese Zinslockerung ist allerdings ein gutes Stück langsamer, als viele vor ein paar Monaten gedacht hätten. In Großbritannien geht es aktuell ein bisschen rauf und runter mit der Inflation. Einerseits gibt es große Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, die für mehr Geld im Umlauf sorgen. Andererseits klettern auch die Energiepreise wieder. Das bedeutet, dass die Inflation wohl bald wieder die 2%-Marke überschreiten könnte. Und das will die Bank of England natürlich im Blick behalten. Eins ist klar, die britische Wirtschaft scheint mit dem aktuell hohen Zinsniveau ganz gut zurechtzukommen. Tatsächlich ist sie in den ersten 3 Quartalen gewachsen, die Reallöhne steigen, der Immobilienmarkt erholt sich und die Zahl der neu vergebenen Hypotheken war im September so hoch wie seit 2 Jahren nicht mehr. Auch die Sparquote ist auf einem soliden Niveau, höher als vor der Pandemie. Die Wirtschaft zeigt also Stabilität, aber die steigende Inflation bleibt ein Thema. Am Donnerstag wird sich zeigen, wie die Zentralbank diesen Balanceakt meistert. Und am Donnerstag gibt es noch ein weiteres, sogar für die internationalen Finanzmärkte gewichtigeres geldpolitisches Ereignis. Und diesmal sind sich Analysten so einig wie selten zuvor. Die US-Notenbank, also die Federal Reserve, wird ebenfalls den Leitzins ziemlich sicher um 25 Basispunkte senken. Das ist zwar ein kleiner Schritt, aber das FedWatch-Tool der CME Group sieht die Wahrscheinlichkeit dafür bei über 90%. Ein klares Zeichen, dass die Märkte hier kaum noch Zweifel haben. Für eine weitere Zinssenkung gibt es gleich mehrere Gründe und einer der wichtigsten ist die allmählich nachlassende Inflation. Der PCE-Preisindex, das ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, ist im letzten Quartal nur noch um 2,8% gestiegen. Ein gutes Stück niedriger als in den vergangenen Monaten. Und was noch hinzukommt, die US-Wirtschaft zeigt sich in ziemlich robuster Verfassung. Die annualisierte Wirtschaftsleistung hat im letzten Quartal sogar um 3% zugelegt. Trotz dieser positiven Zahlen bleibt die Fed aber vorsichtig. Christopher Waller, Mitglied des Fed-Vorstands, hat kürzlich betont, dass man trotz der guten Konjunktur, Zitat, Vorsicht walten lassen müsse. Waller spricht da von einer behutsamen Vorgehensweise, das heißt, die Fed möchte die Zinsen nicht zu schnell senken, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Mit dem erwarteten Zinsschritt sendet die Fed ein Signal, dass sie die Stabilität im Blick hat, aber auch bereit ist, bei Bedarf zu handeln. Man darf gespannt sein, ob die Märkte das so positiv aufnehmen, wie viele Analysten hoffen. Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest Kurzerwähnung finden sollten. Am Montag sind die Börsen in Japan und Russland jeweils feiertagsbedingt geschlossen. Derweil trifft sich in Brüssel die Eurogruppe. Am Folgetag treffen sich dann dort die EU-Finanzminister. Zudem kommt am Dienstag der Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia. Zur Wochenmitte startet die Energieministerkonferenz in Brunsbüttel, die bis Freitag angesetzt ist. In Frankfurt wird die neue Deutschlandzentrale von Nestlé eröffnet. In Berlin finden der Steuerzahlerkongress des Bundes der Steuerzahler und die Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbands Deutschlands HDE statt. Am Donnerstag wird die 13. Fachtagung für Aufsichtsräte in Berlin durchgeführt. Ebenfalls in der Hauptstadt gibt es die AI-Conference des Bundesumweltministeriums zum Thema mit künstlicher Intelligenz zu mehr Nachhaltigkeit. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird eine Entscheidung zur Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker erwartet und am EuGH in Luxemburg ein Urteil zur Klage von Ryanair gegen die Corona-Beihilfen für Finnair. Überdies wird die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes durchgeführt und neben den bereits erwähnten Zinssitzungen der Bank of England und der Federal Reserve werden auch die Zinsentscheide der norwegischen Norges Bank, der Schweizerischen Nationalbank und der schwedischen Reichsbank erwartet. Und zum Wochenabschluss folgen dann noch die Zinsentscheide der polnischen sowie der rumänischen Nationalbank. Und in Budapest trifft sich der Europäische Rat. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 31. Oktober. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.